Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 21. Juli 2025, aus dem gemütlichen Zürichseebecken, das wie ein ausgestorbenes Ferienparadies wirkt dieser Tage. Die meisten Schweizer und die Zugewanderten sind in Richtung Süden abgefahren während der Sommerferien, während der Schulferien, aber wir, die da zurückgeblieben sind, genießen jetzt eine Schweiz, wie sie sich in den 60er und 50er Jahren angefühlt haben muss, als eben noch nicht so viele Menschen auf unseren Autobahnen und unseren Quartierstraßen den Verkehr blockierten. Und ja, oh Wunder, man findet auch wieder Platz in den guten Restaurants am Zürichsee oder in der Stadt. Also die Lebensqualität ist sprunghaft angestiegen, war vorher schon hoch, aber jetzt sprunghaft angestiegen aufgrund der relativen Menschenleere dieser ja größten Schweizer Stadt am Zürichsee. Und auch wir mit meiner Familie, wir werden dann noch ein paar Tage entschwinden, vermutlich in die Berge, wobei in diesem fürchterlichen Hitzesommer sind jetzt ein paar Kältetage angesagt. Vielleicht schneit es dann sogar schon wieder in der Höhe, aber ich möchte hier nicht den Klimawandel an sich in Zweifel rücken. Dass sich das Klima wandelt, das wissen wir, das ist seit Jahrmilliarden der Fall, seit Jahrmillionen, aber ob sich da die Apokalypse so abspielt, wie das unsere aktivistischen Medien Klimaversteher gerne hätten oder zumindest immer wieder darlegen, da würde ich doch das eine oder andere Fragezeichen setzen, gibt dem Weltuntergang keine Chance. Und selbst wenn der Klimawandel sich in einer Art und Weise verdichten sollte, dass das ernsthaft problematisch wird, ich sehe das ja an Ländern wie Vietnam, die haben ernsthafte Probleme mit dem Klimawandel, das wird viel heißer dort. Man sieht auch, dass es zu einer Zunahme von Salzwasser im Mekong-Delta beispielsweise kommt. Ich habe das jetzt einfach aus zufälligen Begebenheiten mitbekommen. Die wehren sich dann mit technologischen Errungenschaften. Zum Beispiel arbeiten sie mit der ETH Zürich zusammen. Etwas skeptischer bin ich, wenn man diese großräumigen Versuche unternimmt, da die Weltpolitik zu koordinieren. Das hat weniger Durchschlagskraft. Ich glaube, der Mensch hat die größten Vorteile, Probleme zu lösen, wenn er sich auf die Stärken der freien Forschung, des Erfindungsreichtums der Individuen und eben nicht des Staates verlässt. Wenn der Staat sich um den Klimawandel kümmert, dann können Sie nicht so gute Resultate erwarten. Wenn der Staat Computer bauen würde, wenn das alles verstaatlicht wäre, dann wären die Computer vermutlich noch so groß wie Turnhallen. Oder sehen Sie, wie in der DDR oder damals im Ostblock die Automobilkonstruktion gelaufen ist. Wenn das alles über den Staat geht, ja, dann haben Sie eben Trabis und wie die alle hießen. Und das ist kein Vergleich zu dem, was eben eine freie, aber eine wirklich freie Marktwirtschaft, ein privater Sektor zustande bringt. Das heißt nicht, dass der Staat und die staatlichen Universitäten nicht auch eine Rolle zu spielen hätten. Aber da muss man eben die richtige Balance finden und weniger Staat ist mehr Freiheit. Noch ein Wort zur schweizerischen Perspektive auf die internationale Politik. Das ist wichtig, weil manchmal auch aus dem Kreis der Zuschauer immer wieder an mich herangetragen wird, ja, ich müsse doch da noch viel entschiedener das auseinandernehmen und kritisieren und da reinfahren. Nun, ich mache das schon, wenn es mich temperamentmäßig mal davonträgt. Aber ich glaube, die Stärke der schweizerischen Außenperspektive ist eben die der Distanz. Und ich sage, als Schweizer haben wir wohlwollende Distanz zu üben. Das ist ja lächerlich, wenn wir uns jetzt da plötzlich anmaßen, noch besser über die innenpolitischen Verhältnisse in Deutschland oder in Österreich oder in Liechtenstein oder sonst wo Bescheid wissen zu wollen als die Deutschen oder die Österreicher selber. Das ist nicht glaubwürdig. Und der Schweizer ist auch nicht der, der sich in der Fremde da aufdrängt und aufspielt. Da fehlt uns das Selbstvertrauen, das beispielsweise viele Deutsche haben. Wenn Sie in die Schweiz kommen. Die haben ja da keinerlei Hemmungen, uns dann schon nach kürzester Anlaufzeit zu erklären, wie wir eigentlich unser Land organisieren sollten. Ich glaube, das käme umgekehrt in Deutschland auch nicht so gut an, wenn da die Schweizer laufend mit Vorschriften und mit dem ausgestreckten Zeigefinger der aller Lehrer Lempel in Erscheinung treten. Ich mache das vermutlich schon viel zu sehr, abgeleitet möglicherweise aus meiner Herkunft, da ich ja selber 25% Deutscher bin. Aber bitte, bitte, das ist mir wirklich wichtig, weil das hilft mir auch publizistisch hier das Richtige zu machen. Bitte schreiben Sie mir, wenn einfach das zu peinlich daherkommt, wenn man sich als Schweizer da jetzt in diese deutschen Verhältnisse hineinmischt. Was mein Ziel ist, mich fasziniert natürlich Deutschland, mich fasziniert die unmittelbare Nachbarschaft der Schweiz, wie auch natürlich die Welt interessant ist, und die Weltwoche trägt ja die Welt Neugier schon in ihrem Titel drin, in ihrem Namen. Darum ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, aber eben aus der schweizerischen Perspektive, und das heißt neutral, unabhängig, mit Abstand, wohlwollend und sicherlich nicht im innenpolitischen Getümmel. Und etwas können wir vielleicht auch noch ausspielen. Die Schweizer, wir haben natürlich, nicht weil wir da etwas dafür könnten, ich sowieso nicht, ich bin ja in die Schweiz hineingeboren, aber sozusagen die kollektive Schwarmintelligenz unseres Landes, die hat eben eine historische Entwicklung, und das ist eine demokratische Entwicklung. In der Schweiz hat man ein direkt demokratisches Staatsmodell entwickelt, mit einer starken Gemeindeautonomie, also die Macht ist von unten nach oben aufgebaut, kein Zentralismus. Wir haben also die Freiheit vom Staat, wie groß geschrieben, die individuelle oder die Gemeindefreiheit, nicht die totale Anarchie, aber die relative Anarchie. Und wir haben eben auch die Neutralität, die Tradition der Nichteinmischung, für uns ein Überlebensinstrument, aber eben auch sehr nützlich für die Welt, in dem Sinn als Angebot, dass es eben, wenn alle gegeneinander in den Krieg ziehen, dass es da noch einen weißen Flecken braucht, an dem man sich dann begegnen kann, wo die Kriegsparteien im Abklingbecken sich wieder verständigen können. Das ist wichtig geworden, diese Neutralität zu verteidigen, denn heute wird Neutralität von diesen Kriegsverrückten immer wieder interpretiert als heimliche Stellungnahme für den angeblichen Aggressor oder den tatsächlichen. Und da muss man als Schweizer eben auch immer wieder Kraft haben, dagegen zu halten und diese Eigenständigkeit, diese Neutralität zu behaupten, zu bekräftigen und auch zu verteidigen. Und diese Eigenschaft, nicht unsere subjektive Genialität oder unser Besserwissertum gewissermaßen oder die Anmaßung, da genauer zu durchschauen, was passiert. Nein, nicht das, sondern diese traditionellen Eigenschaften, die unseren politischen Blick prägen, die sind vielleicht interessant, jetzt auch für ein Publikum in Deutschland, in Österreich, wie auch unsere Einschaltquoten zeigen. Und das ist mein Anspruch hier. Also nicht als Oberdeutscher oder als Oberlehrer in Erscheinung zu treten, sondern eben mit der schweizerischen Perspektive auch und gerade wohlwollend das Geschehen zu interpretieren. Denn die deutsche Politik ist ja im Grunde genommen entschuldigt, meine Damen und Herren, zum Teil auch die österreichische, denn sie sind noch nicht so lange, haben noch nicht so lange die demokratische Staatsform wie die Schweiz. Das klingt jetzt etwas anmaßend, ist es vielleicht auch, aber es stimmt eben und es spielt eine Rolle, weil wir haben einfach mehr Erfahrung in dem, genauso wie die Amerikaner im American Football etwas längere Erfahrungen haben als unsere schweizerischen American Football Teams, und deshalb nehmen wir den Amerikanern ja auch ab, wenn sie beispielsweise in diesem Bereich uns etwas erzählen würden oder wie man beispielsweise Kampfjets konstruiert oder anspruchsvolle Waffen. Das können die Amerikaner, das haben sie bewiesen. Da akzeptiert man ihre Expertise. In anderen Fragen sind wir dann etwas skeptischer, wenn es um die geopolitische Beurteilung der internationalen Lage angeht. Da sind die Amerikaner oft sehr oberflächlich. Und ich bedauere, dass nun die amerikanische Oberflächlichkeit fast noch übertrumpft wird von der EU-Oberflächlichkeit und von der deutschen Regierungsoberflächlichkeit in der Beurteilung der internationalen Lage, insbesondere des Ukraine-Kriegs, wo man sich ja von Anfang an in so eine Art Feindbild-Psychose hineingesteigert halluziniert hat und eben die Kriegsursachen meines Erachtens viel zu unsorgfältig analysiert hat, geschweige denn beziehungsweise überhaupt nicht analysiert hat und daraus eben eine falsche Politik abgeleitet hat, meines Erachtens eine Politik, die nicht funktionieren kann. Ich werde dann im Verlauf der Sendung noch darauf zu sprechen kommen. Jetzt aber die Nachrichten, jetzt aber die wichtigsten Aktualitäten. Neuer deutscher Beitragsrekord, schlechte Nachrichten, der Brüsseler Vorschlag für das 2-Billionen-Budget der EU für 2028 bis 2034 dürfte für Deutschland teuer werden, zugleich fließt weniger zurück. Deutschland zahlt. Der deutsche Beitrag zum EU-Haushalt könnte stark steigen. Gleichzeitig bekommt Deutschland weniger Geld aus den EU-Töpfen. Ist die EU das für Deutschland wert? Fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und natürlich kommt die FAZ zum Schluss, dass die EU natürlich für Deutschland das wert ist. Die Schweiz hat hier eine ganz andere Position, weil die Schweiz nicht der EU beitreten möchte. Also die Mehrheit der Bevölkerung ist gegen einen Schweizer EU-Beitritt. Und darum versuchen die, die in der Schweiz für den EU-Beitritt sind, diesen EU-Beitritt durch die Hintertür zu bewerkstelligen mit institutionellen Unterwerfungsverträgen. Das ist ja ein wichtiges Thema in meiner schweizerischen Sendung. In Deutschland beobachten wir eine ganz andere Prägung, vor allem in Westdeutschland. Da ist die EU als Vaterlandsersatz meines Erachtens geschätzt worden, zu Recht geschätzt worden, und es gibt auch marktwirtschaftliche Vorteile durch den großen Binnenmarkt. Da hat natürlich Deutschland mit einer starken Industrie davon profitieren können, selbstverständlich, aber vor allem auch die Produkte Deutschlands sind da eben der Trumpf, nicht einfach die Marktbedingungen. Man hat aber auch durch den Euro einen zusätzlichen, allerdings gefährlichen Booster erhalten. Denn der Euro ist im Grunde für die Leistungskraft der deutschen Industrie viel zu leicht, viel zu schwach. Für andere EU-Staaten allerdings, für Italien, für die Südländer, für die Griechen war der Euro immer zu schwer. Also für die war das ein Nachteil, für die Deutschen war das wie Rückenwind im Export. Aber eben gefährlich, zweischneidig. Weil wenn sie diese verdeckte Exportsubvention haben durch eine günstige Währung, dann lässt eben die Produktivität nach, die Innovationskraft. Und das sehen Sie jetzt auch in der deutschen Wirtschaft. Nach all diesen Höhenflugjahren, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Jetzt krankt man plötzlich. Die Mittelständler, die kleineren Betriebe, die aber auch zum Teil Weltmarktführer sind, ganz vorne dabei, die leiden etwas weniger, weil die stärker sich da dem Wettbewerb ausgesetzt sahen als die Großkonzerne, die vielleicht in dieser ganzen auch politischen Verwebung, die es in Deutschland gibt, etwas träge geworden sind. Also in Deutschland, vor allem Westdeutschland, hat die EU eine ganz andere Funktion, aber es beginnt jetzt aus meiner Sicht eine sehr interessante Diskussion. Die EU-Skepsis wächst eben auch in der Bundesrepublik. Und man merkt, dass diese sichere Bank, die sichere Rückfallposition, die EU, ist plötzlich zu einem Problemherd geworden. Das Unbehagen steigt. Die Notenbankpolitik zum Beispiel, immer mehr Geld zu drucken, um da die wirtschaftlichen Ungleichheiten einzuebnen, das kann ja nicht funktionieren. Misstrauen in den Euro. Dann die Migrationspolitik. Es funktioniert eben nicht, wenn alle für alles und niemand für etwas zuständig ist bei der Grenzsicherung, wenn eben die Außengrenzenstaaten gar keine Anreize haben, die Grenzen zu sichern. Die EU ist eben zu schwach, weder Fisch noch Vogel, weder Staat noch Staatenbund, so etwas dazwischen. Und dann funktionieren bestimmte hoheitliche Aufgaben nicht mehr. Wettbewerbsfähigkeit. Man hat versprochen, die EU werde immer wettbewerbsfähiger, produktiver und damit auch reicher pro Kopf der Bevölkerung. Das Gegenteil ist der Fall. Die EU ist immer ärmer geworden pro Kopf der Bevölkerung. Man hat vielleicht auch zuwanderungsgetrieben den Kuchen vergrößert, den Umsatz, aber pro Kopf der Bevölkerung hat die Produktivität, hat eben der Reichtum, der Wohlstand nachgelassen. Und das sehen Sie in vielen Mitgliedstaaten. Versprechen Friedensprojekt, auch das ist brüchig geworden. Die EU ist heute Kriegspartei gegen Russland. Man hat außer Waffen, Eskalation, Konfrontation, überhaupt keine anderen Ideen gegenüber Russland. Dabei müsste man mit Russland sprechen. Weil früher oder später müssen die EU-Politiker mit Russland sprechen, weil Russland kann nicht besiegt werden auf dem Schlachtfeld. Das ist unmöglich. Das ist seit dem Februar 2022 klar, als die Amerikaner gesagt haben, wir schicken keine Bodentruppen. Das war von dem Moment an logisch, wenn du keine Bodentruppen schickst, und wenn sie Bodentruppen geschickt hätten, hätten wir den Dritten Weltkrieg, hätten wir einen Atomkrieg, das wäre das Verrückteste gewesen, aber wenn man sie eben nicht schickt, kann man sie nicht besiegen, und jetzt kann man sich in die Tasche lügen und sagen, ja, wir sanktionieren, jetzt kommt Trump mit noch mehr Sanktionen und er schickt jetzt auch wieder Waffen, dann zertrümmern wir Russland. Das scheinen alle deutschen Mainstream-Medien zu glauben, aber da sage ich Ihnen, da liegen sie falsch, das wird nicht funktionieren, und das ist auch der Grund, warum Putin jetzt nicht einlenkt. Denn einer, der den Krieg gewinnt, der schließt keinen Frieden. Der sagt, ja, wir gewinnen ja. Und euch kann ich nicht trauen. Ihr habt mich in der Vergangenheit immer über den Tisch gezogen. Ihr habt meine Sicherheitsbedenken nicht ernst genommen. Das ist die russische Sicht. Also kämpfen sie weiter. Als die Deutschen im Zweiten Weltkrieg Friedensofferten den Engländern machten, wissen Sie, was Churchill gesagt hat? Er hat gesagt, ich mache doch mit euch keinen Friedensvertrag. Wir werden diesen Krieg gewinnen. Und weil wir diesen Krieg gewinnen werden, werden wir euch ausradieren da, diese Nazi-Regierung. Und wir machen mit euch sicherlich keinen Friedensvertrag. Das war die Position der Stärke, die Churchill schon gesehen hat zu einem Zeitpunkt, als er ganz alleine da stand auf dem europäischen Kontinent. Also wenn sie am Gewinnen sind oder überzeugt sind, dass sie gewinnen, dann werden sie keinen Frieden schließen und auch keinen faulen Frieden. Und das ist jetzt die Position von Russland. Das will man sich aber nicht eingestehen in der Europäischen Union. Man verbetoniert sich, man verbunkert sich und legt deshalb einen Grad an außenpolitischer Dummheit, an einem Analphabetismus an den Tag, meines Erachtens eben Moralismus. Man stellt den Moralismus über den Realismus. Und das ist hier meine Beobachtung. Aber, und jetzt die gute Nachricht, von außen beobachtet, schweizerisch, die Skepsis wächst. Diese offizielle Position ist eben nicht 100% gedeckt, gar nicht. Bei der Bevölkerung. Viele würden am liebsten Frieden schließen mit Russland. Natürlich akzeptiert man das nicht, wenn einer einfach einmarschiert. Aber diese einseitigen Schwarz-Weiß-Narrative da, diese offiziellen Propaganda-Erzählungen, an die glaubt niemand. Und wissen Sie, warum die Leute auch die Ukraine-Politik deren Regierenden nicht abnehmen? Weil die gleichen Leute ja nachweislich versagt haben in den letzten 20 Jahren. Das sind ja die gleichen Leute, die die Politik der Grenzöffnung gebracht haben, die die Politik der nachlassenden Wettbewerbsfähigkeit gebracht haben, diesen ganzen überstürzten und überschießenden Klimaextremismus gebracht haben, die auch während Corona nicht gezögert haben, alle bürgerlichen Freiheiten auszuknipsen und jetzt sich da plötzlich zu Grals der Demokratie und der Freiheit erklären. Und die, die ja diese Fehlentwicklungen an vorderster Front mitorchestriert und mitlanciert haben, die sollen nun plötzlich über Nacht mutiert sein zu Genies, zu Michelangelos der Geopolitik und von Krieg und Frieden. Das glaubt man eben auch nicht, weil die ganze politische Klasse in den letzten 15, 20 Jahren massiv an Glaubwürdigkeit verloren hat. Und anstatt demütig einmal in sich zu gehen und vielleicht etwas respektvoller auch mit den Kritikern umzugehen, macht man genau das Gegenteil. Man versucht sie einzusperren, man versucht sie auszubremsen, man versucht sie zu verbieten. Denn diese Kritik, dieses Unbehagen hat ja in Deutschland einen Namen, das manifestiert sich ja in der politischen Arena, institutionalisiert in der Partei AfD. Die AfD ist sozusagen das Sammelbecken dieser Leute, die eine andere Politik wollen. Man sagt dann immer, ja, das seien die Frustrierten, das seien die Unzufriedenen, das seien die, die einfach irgendwo emotional aufgewühlt sind. Auch hier schon wieder diese Respektlosigkeit, diese Überheblichkeit. Nehmt doch die Wähler einmal ernst. Nein, die Wähler wollen eine andere Politik und sie finden das, was die AfD erzählt, finden sie überzeugender als das, was die anderen sagen, wobei das, was die anderen sagen, machen sie oft gar nicht. Sie erzählen es zwar im Wahlkampf und nachher machen sie das Gegenteil. Und die AfD, wir wissen ja nicht, ob sie das dann auch täte oder ob dort diese Partei für die Macht dann auch sofort alles über Bord werfen würde. Das ist keineswegs ausgeschlossen. Aber man gibt ihr ja nicht mal die Chance zu beweisen, ob sie es denn ernst meint und ob sie ihre programmatische Politik auch in die Wirklichkeit umzusetzen bereit ist. Das ist die Situation, die man da beobachtet. Aber eben die gute Nachricht ist, dass das demokratische Erwachen bei der Bevölkerung in Deutschland, der noch jungen Demokratie, im Moment für mich das interessanteste Phänomen ist. Papst Leo ist kein Anti-Trump. Ja, man hat jetzt wieder einen Pragmatiker, könnte man sagen, im Vatikan. Und meine katholischen Freunde sehen dem mit großem Wohlwollen zu. Papst Leo war jetzt etwas abwesend, man hat von ihm nicht viel gehört, aber da meine Gewährsleute sagen mir, das sei wohltuend gegenüber dem Vorgänger Franziskus, der sich da allzu sehr ins Politische und da natürlich jetzt auf der konservativen Seite wird das kritisiert, ins Linksaktivistische hineingestürzt habe. Also dieser Papst Leo, ein Pragmatiker, wie vielleicht auch der Präsident der Vereinigten Staaten. Das ist ja womöglich das Geheimnis von Trump, was auch in den deutschen Medien nicht gesehen wird oder was sie nicht sehen wollen, dass er eben gar kein Ideologe ist oder eben ein Pragmatiker, aber dass eben die, die ihn kritisieren, dermaßen ideologisch sind, dass sie mit einem Pragmatiker gar nicht mehr zu Rande kommen. Mehrheit lehnt AfD-Verbot ab. Das Erstarken der AfD besorgt laut einer Allensbach-Umfrage eine Mehrheit, besorgt eine Mehrheit der Deutschen. Doch 52% sprechen sich gegen ein Verbot der Partei aus. Immerhin 48% scheint eine andere Meinung zu haben, wenn die Berichterstattung stimmt. Auch da, Sie sehen, dass eben diese Krawallrhetorik, diese Weltuntergangs- und Apokalypse-Propaganda aus den Regierungszentralen und aus der Teppichetage der deutschen Politik, das verfängt bei einer Mehrheit der Deutschen gemäß dieser Umfrage nicht. Und auch das, meine Damen und Herren, ist doch eine gute Nachricht. Zumindest ich aus der Schweiz kann dem viel abgewinnen. Klingbeil hält an Brosius Gerstorf fest. Der SPD-Chef will im Streit um die Kandidatin seiner Partei für das Bundesverfassungsgericht nicht nachgeben. Plagiatsvorwürfe sind aus seiner Sicht widerlegt. Deshalb können wir die Wahl wieder auf die Tagesordnung setzen. Ja, der Lars Klingbeil, der macht's eben richtig aus Sicht der SPD. Die SPD hat gemerkt, die Macht holen wir im Moment nicht an den Urnen. Bei den Wahlen, da rutschen wir ab, da schiffen wir ab, da haben wir keine Chance, da können wir der AfD nicht beikommen. Also müssen wir versuchen, andere Institutionen des Staates einzunehmen, um dort dann die Brandmauer zu institutionalisieren. Und deshalb versuchen sie sich da natürlich mit aktivistischen, mit stärker ideologisch ausgerichteten Richtern, sich dieses Verfassungsgericht unter den Nagel zu reißen. Das Ziel ist natürlich der SPD, diese AfD zu verbieten und ein Verbotsverfahren zu lancieren. Das machen sie aber erst, wenn sie sicher sind, dass das Verfassungsgericht in Karlsruhe so ein Parteiverbot gutheißen will. Also das ist schon ein ernsthafter Vorgang. Man könnte das als eine Art stillen Staatsstreich oder zumindest als einen Versuch eines stillen Staatsstreichs begreifen, dass man also tatsächlich hier eben hinter den Kulissen, nicht in der offenen demokratischen Arena, wo man zum Beispiel auch eine Volksabstimmung machen könnte in der Schweiz, sind sie dafür, diese und diese Parteien zu verbieten? Man könnte das ja offen machen. Nein, man versucht jetzt hier auf juristischem Weg den politischen Gegner auszuschalten. Gefährlich, aber aus Sicht der SPD von Lars Klingbeil ist das natürlich eine Strategie, die dieser Partei die Macht sichern will. Darum sollte man sichern wird. Darum muss man das meines Erachtens aus bürgerlicher Sicht sehr, sehr ernst nehmen. Und die CDU-CSU muss sich doch die Frage stellen, ob so eine Politik, wenn dann mal die AfD erledigt wäre, ob das dann nicht auch gegen die CDU-CSU geht und dass man dann dort die Konservativen plötzlich ins Visier nimmt und am Schluss haben sie eine domestizierte, um nicht zu sagen eine kastrierte Partei, sozusagen eine pseudobürgerliche Partei, die im Wesentlichen nach der Pfeife der Linken tanzt. Ich glaube nicht, dass man damit durchkommen wird, weil eben in Deutschland beobachte ich ein demokratisches Erwachen bei der Bevölkerung, auch bei den Medien. Und all diese Verwerfungen und diese Missstände, die da auch in einigen Portalen jetzt scharf angeprangert werden, auch zu Recht angeprangert werden, die lösen eben auch einen Demokratisierungsschub in Deutschland aus. Da wird eben auch, das sind wie Weckrufe. Da wird man aufgerüttelt und intensiver wird da diskutiert. Tausende protestieren in Polen gegen Migration, das große Thema, die Mutter aller Probleme, zu viel Zuwanderung, Leute, die sich nicht an unsere Regeln halten wollen, das geht nicht. In Deutschland kein Tag vergeht ohne Schreckensmeldungen aus diesem Bereich. Auch da, noch vor wenigen Jahren, war das ein absolutes Tabuthema. Ich erinnere mich an Spiegeltitelgeschichten der Willkommenskultur, wie man da die Syrer empfangen hat mit Teddybären am Münchner Bahnhof. Das ist vorbei. Auch hier die Realität hat sich durchgesetzt. Und auch wenn die Probleme noch lange nicht gelöst sind, immerhin diskutiert man sie. Es ist nicht mehr so leicht, sie unter den Teppich zu kehren. Der Trick, mit dem die Europäer Trump auf ihre Seite gezogen haben, mit einem raffinierten Plan ist es den europäischen Ländern gelungen, US-Präsident Trump zu neuen Waffenhilfen für die Ukraine zu bewegen. Das meldet die Welt. Aber da halte ich entgegen, das ist eine Täuschung, das ist eine Illusion, wenn jetzt die deutschen Medien erzählen, dass es da die große Kehrtwende von Trump bezüglich Russland und der Ukraine gegeben hätte. Nein, Trump macht genau das Gleiche. Er hat gesagt, ich will, dass dieser Krieg endet. Er hat es am Anfang mit Telefongesprächen versucht, da hat er aber den russischen Präsidenten unterschätzt. Der ist eben nicht bereit, sich auf eine Waffenruhe einzulassen, weil aus seiner Sicht die Russen da schon mal über den Tisch gezogen worden sind. Jetzt versucht er es mit Sanktionen. Jetzt versucht er es mit Waffenlieferungen. Das ist die Fortsetzung einer Politik, die bis jetzt schon nicht funktioniert hat. Und ich habe es Ihnen gesagt, die Russen gewinnen diesen Krieg. Also ist es schwierig, sie auf diesem Weg zu stoppen. Man kann argumentieren, dass es ein demokratisches Legitimationsproblem gibt. Eine interessante Schlagzeile auch in der Welt zum Thema Verfassungsgericht. Auch das ist ein Lichtblick, dass jetzt in Deutschland das nicht mehr in Hinterzimmern ausgekungelt wird, sondern dass Sie hier einen Durchbruch zur Transparenz haben und dass immer mehr Leute sich fragen, du, was ist denn da eigentlich los bei diesen Richterwahlen? Was für Gestalten kommen denn da in diese so mächtige Behörde hinein? Das ist gut, dass das jetzt herauskommt. Und Harald Martenstein in der Welt mit einer sehr guten Kolumne auch zu diesem Thema, wenn linke Parteien das Verfassungsgericht erobern, steht die Brandmauer 2.0. Das ist das Thema. Wie die polnischen Gerichte zum Instrument der Politik wurden, das ist für mich eine Pointe. Also die Polen hat man ja kritisiert für die politischen Einmischungen bei den Richterwahlen. Schauen Sie mal nach Deutschland, was dort läuft. Also da muss man in Zukunft sehr, sehr still bleiben gegenüber Polen. Die Polen werden sich kaputt lachen, wenn sie das jetzt sehen, oder sie werden sich ärgern und sagen, was ist denn das für eine Heuchelei, was man da gemacht hat. In der Welt übrigens immer mehr Artikel auch, die sich kritisch mit der Zentrale in Brüssel auseinandersetzen. Entmachtung der Mitgliedstaaten durch Brüssel, das sind Ideen, die ich damals vor 20 Jahren einsam als Chefredaktor der Welt noch formuliert habe, wurde ich etwas schräg angeschaut von den Kollegen. Jetzt merke ich, lieber spät als nie, kommen sie selber zurecht, und das finde ich auch gut, auf diesen kritischen Kurs. Deutlich wie nie grenzt sich Merz von der merkelschen Migrationspolitik ab. Ja, jetzt müsste er einfach noch entsprechend handeln, und da kommt es vielleicht gar nicht so schlecht heraus. Er hat übrigens der BBC ein Interview gegeben, der deutsche Kanzler. Ich habe es noch nicht angeschaut, aber ich habe mir sagen lassen, er habe keine schlechte Figur gemacht. Also rhetorisch durchaus, aber eben ist dieser Mann wirklich mit einem Instinkt für die Wirklichkeit ausgestattet. Ich weiß, da gibt es viele Kritik, auch in den Kommentarspalten da auf unserem YouTube-Kanal. Ich breche ja den Stab vorzeitig nicht über Politiker, und aus deutscher Sicht und als Schweizer kann ich das hier vielleicht so formulieren, als Deutscher muss man ja hoffen, dass er Erfolg hat. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in die neue Woche. Wir werden noch mit der Familie ein paar Tage in den Bergen verbringen. Mal schauen, wie ich danach komme mit den Daily-Aufzeichnungen. Aber wir haben auf jeden Fall das Vollprogramm auf unserem News-Kanal selbstverständlich dabei. Abonnieren Sie die Weltwoche. Das ist Horizonterweiterung à la Suisse. Eben nicht da die Schützengraben-Mentalität da der deutschen Medien, sondern die Meinungsvielfalt. Auch etwas die wohlwollende Distanz. Und wir sind da nicht mit der Kettensäge und mit der Glaskugel unterwegs, dass wir uns einbilden würden, alles zu durchschauen und eben rechthaberisch da das Wahrheitsmonopol zur Geltung bringen zu können. Nein, wir versuchen einfach einen Beitrag zur Meinungsbildung und vor allem zur Meinungsvielfalt zu leisten, auf dass Sie eine Auswahl haben, auswählen können. Und die Leute sind ja klug genug, die merken schon, was läuft und wie die Realität am Schluss zu beschreiben ist. Vielen herzlichen Dank, bis bald, melde mich zurück.